Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Robotik in der Industrie. Die Sommerferien sind vorbei, wir sind wieder da. Helmut, wie geht es dir?
Ja, bei mir sind es nicht die Sommerferien, sondern es ist nur die Sommerpause. Ich bin ein bisschen lediert und angeschlagen. Meine Ferien stehen erst an Ende September. Ich habe zwei beschädigte Arme, aber nichts Schlimmes, ich kann trotzdem arbeiten.
Ihr erinnert euch an die Terrasse, ne? Also sage ich nochmal so hier als Spoiler.
Ja, genau. Tennisarm, obwohl ich wieder Tennis spiele. Aber sonst, nein, es war ja hervorragender Sommer. Ich habe da durchgearbeitet. Aber es hat sich viel getan, aber von daher...
Ich muss noch kurz deine Frau zitieren. Einmal richtig arbeiten und schon verletzt.
Schon verletzt, ja. Das wird mir lange vorgeworfen und nachgetragen, mit Sicherheit in Zukunft. Also das ist, wenn man in Vorleistung geht. mit Händen arbeiten, meine ich.
Lass uns mal über im aktuellen Teil sprechen, was hat sich in den Sommermonaten getan. Eigentlich ist ja immer saure Gurkenzeit, aber bei der Robotik hat sich einiges getan.
Es war tatsächlich eine sehr spannende, interessante und ereignisreiche Zeit, muss ich sagen, sowohl mit positiven als auch ein paar negativen Ereignissen. Würde ich sagen, vorneweg, weil es ja teilweise auch mich betrifft, Franka Imica, wieder mal angetreten für einen Change- und Transformationsprozess. Die haben leider mittlerweile Insolvenz angemeldet. Finde ich persönlich erstmal auf der einen Seite sehr, sehr schade, weil ich glaube, sie sind technologisch mit der Feinfühligkeit und Einsatz des Roboters in den Hochschulen, Universitäten, Fraunhofer-Instituten etc. Ein State-of-the-Art-Produkt. Und das ist natürlich super schade, dass man es da nicht geschafft hat, die, wie man sagen, Industrietauglichkeit und dann final Go-to-Market hinzubekommen. Aber ich drücke Ihnen die Daumen. Ich glaube, Sie haben eine tolle IP, viele Technologien und ich glaube, die Gespräche, die jetzt hoffentlich im Hintergrund laufen, da dürften einige interessante, hoffe ich zumindest, Kandidaten im Gespräch sein.
Ja, ich wollte noch mal ganz kurz sagen, das ist vielleicht noch mal wichtig festzuhalten. Ich finde das ja immer ganz komisch in unserer Welt. Insolvenz bedeutet ja nicht das Ende, ne?
Absolut.
Ja. Also da kann man sich ja auch wieder rausholen und wir haben das ja auch zum Beispiel bei den Kollegen von Yuanda gesehen, voraus läuft jetzt, ne? Also genau, also es gibt ja immer auch einen Weg raus. Das ist ja dann nicht, du bist ja nicht in der Falle und sitzt dann drin und das war's, ja.
Nee, überhaupt nicht. Mit ein bisschen anderen Setup, andere Aufstellungen, Ausrichtungen und wie gesagt, technologisch tolles Produkt eingegliedert oder was auch immer zukünftig kommt. Ich glaube, da gibt es ganz viele Chancen und Möglichkeiten und es ist halt einfach ein tolles deutsches Unternehmen aus dem DLR, den Spin-off hat mit vielen tollen Leuten. Also ich drücke Ihnen die Daumen und wie du sagst, nein, man kann auch viel draus machen.
Ja, genau. Ich habe was ganz Spannendes und zwar hat mich der Dennis Stogel gebeten, auf eine Veranstaltung hinzuweisen, die wir gar nicht so auf dem Schirm hatten, ehrlich gesagt, der Helmut und ich. Und zwar kommt die ROSCON nach Deutschland und zwar organisiert der Dennis Stogel die ROSCON in Deutschland und die geht vom 23. bis 24. November diesen Jahres in Karlsruhe. Und wenn man sich anschaut, wo die ROSCON in der Vergangenheit war, also Kyoto, Macau, Madrid, Vancouver, Seoul, Chicago, da hat er richtig was an Land gezogen. Und wer Interesse an dem ganzen Thema ROS hat, kann sich auf der Website roscon2023.de informieren, anmelden, sich über Themen auf der Konferenz informieren und an alle Robotiker, der sucht natürlich auch noch ein bisschen Unterstützung und Sponsoren. Also schaut euch das mal an, roscon2023. Hattest du auch nicht auf dem Schirm, oder?
Nee, hatte ich nicht auf dem Schirm. Aber ich glaube, die ganze ROS-Community hat da nochmal wirklich Reife erlebt. Es tut sich sehr, sehr viel. Viele Startups arbeiten ja auch ROS-basiert, ROS 1 und jetzt hat ROS 2. Also ich glaube auf jeden Fall, das ist für diejenigen, die damit arbeiten, eine ganz interessante Veranstaltung. Und nein, hatte ich nicht im Fokus, deswegen gut, dass wir da nochmal ein bisschen die Werbetrommel dafür hören.
Genau. Und ganz interessant, ich habe vor den Ferien mit ihm noch eine Folge aufgenommen. Die kommt irgendwann jetzt auch, nämlich so ein paar neue ROS-Industrietrends, die er ausmacht. Ich glaube, das ist immer ganz spannend, wenn die ROS-Community das uns auch in der Industrie zurückspiegelt, was gerade los ist. Was hast du noch als News, Helmut?
Ich würde sagen, es hat auch eine ganze Menge an Change und Veränderungen stattgefunden. Und zwar in den unterschiedlichen Bereichen, sowohl in der mobilen Robotik, mobile Autorobotik, sprich bei Clearpars. Rockwell, einer der größten Automatisierer, hat ja Clearpars Robotics gekauft. Ich nehme an, sie werden dort ihr Portfolio erweitern. Eine ähnliche Erweiterung, sehr, sehr spannend, ist bei Magazzino und Jung-Heinrich passiert. Und Jung-Heinrich war ja schon Bestandsshareholder. Die haben jetzt Magazzino komplett übernommen, um auch dort wahrscheinlich ähnlich wie Rockwell, auch die bei Jung Heinrich Logistik-Automatisierungs-Know-how weiter aufzubauen. Und auch im Service- und Food-Bereich bei Aidme, die wir ja auch bei uns im Thema schon mal hatten, auch die haben mit einem Berliner Unternehmen, Circus Kitchen, die ja so Auslieferungsdienste machten, hat auch eine Konsolidierung stattgefunden. Also es ist eine ganz spannende Zeit, was dort auch bei Übernahmen und Integrationen, nicht nur Insolvenzen, aber auch Übernahmen, Konsolidierungen oder Erweiterung des Produktportfolios mit großen Marktteilnehmern passiert. Also sehr, sehr spannend.
Das Rockwell-Thema, das hat mich schon überrascht. Dich nicht auch?
Ja, absolut. Also für mich kam das ein bisschen
aus dem Nichts, so, ne?
aus dem Nichts. Die hat man ganz oft, ich meine, die sind ja riesig, aber zumindest hier, ich habe sie nie so richtig auf dem Schirm. Die machen das immer so im Hintergrund. Und dann schlagen sie plötzlich zu. Und ich glaube, das passt für die in die Robotik und Automatisierung sehr, sehr gut. Und ClearPowers hat ja auch mit Otto Motors den Indoor-Gabelstapler oder autonomen Gabelstapler, die Outdoor-Thematik. Also das wird auf jeden Fall eine sehr spannende Konsolidierung.
Also Robotik und Automation, das sind schon noch auch zwei Schuhe, ne?
Absolut, das ist ein Thema. Auch natürlich die unterschiedlichen Größen der Unternehmen darf man nicht ganz vernachlässigen. Gerade wenn man Startups oder in dem Fall ist es ja am Marktführer in bestimmten Bereichen einverleibt und die Eigenständigkeit, gerade bei ClearPars oder auch bei Magazzino, die haben ja einen eigenen Namen, einen eigenen Brand geschafft. Und Jung Heinrich hat im Vorfeld auch Arculus gekauft. Das heißt, da sieht man, da ist strategisch schon ein ganz klarer Weg dahinter in ihrem Logistik-Automatisierungsbereich. Aber man muss ja schauen, der eine ist groß, vielleicht nicht ganz so schnell, und die anderen sind klein und schnell. Also es ist nicht immer erfolgreich und nicht immer einfach, das hinzubekommen. Da bin ich absolut bei dir.
Na, gebe ich dir recht. Aber ich glaube, so zum Jungheinrich, das passt schon von meinem Gefühl her. Die waren ja vorher auch schon investiert. Ich glaube, Fiege war auch noch mit drin, der Logistikdienstleister. Die waren auch beim Magazzino, glaube ich, mit drin investiert. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Aber da macht das für mich, ja, da schließt sich und da hole ich mir Expertise von außen und investiere und hole mir das dann wieder ins Unternehmen rein. Wie ich das integriere, sei von anderem Papier. Aber so bei Rockwell, das hat mich echt überrascht.
Ja, absolut. Also da ist es eine Erweiterung, nur bedingt eine Ergänzung. Aber ich nehme an, die haben da einen ganz klaren Plan und eine ganz klare Strategie. Wer weiß, was sie sonst noch womöglich im Fokus haben. Womöglich reden sie auch mit Franka Imiker. Dann können wir auch einen...
Oh, das sind jetzt aber Gerüchte, Helmut. Jetzt haust du aber einen raus hier. Das sind nur Gerüchte. Ja, nur Gerüchte. Mutmaßung.
Ja, natürlich. Ich habe nur gedacht, man kann auch einen Roboter auch mal auf eine mobile Plattform stellen. Aber nein, das...
Ja, klar. Geht immer, ne? Geht immer. Hast du sonst noch was?
Gestern nochmal, und das ist, glaube ich, eine super tolle und positive Neuigkeit für Europa, für die Robotik per se und natürlich für ABB als Unternehmen, die ganz groß in Europa, nicht in Asien investieren, 280
Millionen. Mhm. Ah, die haben auch in Asien investiert, vor 2 Monaten oder so.
Ja, auch in Asien, aber nicht nur. Ich meine, jetzt hat eben, viele gehen ja nach Asien und investieren in Asien vordergründig, und deswegen einer der auch, und 280 Millionen ist eine Ansage, in Europa, in Schweden, in die eigene Produktion investieren. Das finde ich super. Kam auch ganz klar raus, Kampfansage an Fanuc. Sie wollen die Nummer 1. Die wollen die Nummer 1 werden. Und dazu braucht man Kapazitäten und alles, was uns bewegt im Feld, wie Mitarbeiter kriegst du nicht, Alterspyramide, Produktion, Produktivitätserhöhung. Also ich glaube, das sind sehr tolle News, und ich glaube, das ist das richtige Zeichen, dass die Zukunft in der Robotik und Automatisierung gut aufgestellt ist.
Ja, aber diese Kampfansage ist natürlich schon, ja, ambitioniert, ne?
Ja, absolut. Ich meine, sie haben natürlich auch ein Riesenportfolio. Bei dem einen oder anderen fehlt vielleicht der Marktzugang, aber sie sind mit ihrem Cobot-Bereich mit dabei, mobile Plattformen. Also das ist eine Ansage, absolut, aber ich glaube, die können das schon.
Ja, wir waren ja auch beide ziemlich überrascht auf der Automatica, hat uns ja der Dario so ein bisschen auch rumgeführt, und wir müssen noch eine Folge aufnehmen, Dario, wenn du das jetzt hörst, zu dem einen Thema. Da waren wir ja beide ziemlich angetan und positiv überrascht.
Absolut, also ich war positiv überrascht, fand ein paar der Themen mit am spannendsten und am interessantesten, was sie gezeigt haben, gerade im Softwarebereich und in der Führung der Roboter. Also fand ich eine coole Geschichte. Also da tut sich eine Menge, auch ein bisschen im Hintergrund, kriegt man, war auf der Messe nicht gewesen, wären gar nicht wirklich mit.
Genau. Hast du noch was? Sonst gehen wir nämlich in den Hauptteil.
Nein, ich habe sonst nichts mehr. Ich glaube, das war ja sehr ereignisreich. Und ich freue mich natürlich, dass wir zurück aus der Sommerpause sind.
Sehr schön. Und wir starten heute mit einer etwas kurios würde ich das gar nicht sagen, einer etwas artfremden Folge. Nämlich, wir machen Robotik in der Medizintechnik. Ich war ja vor 3 Monaten in Paderborn, und da gab es ja, da hat der Mladen zusammen mit dem Klinikum dort so eine Medizintechnik-Konferenz organisiert. Und da habe ich mit jemandem vom DLR gesprochen über Robotik und Medizintechnik. Eine ziemlich spannende Folge, um so ein bisschen mal den Horizont zu erweitern und wieder in den Robotik-Modus zu kommen für den anstehenden Herbst. Helmut, vielen, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir eine Folge aufnehmen mit dem David Rieger von Neura. Und ich wünsche dir, dass du deinen Tennisarm wieder los wirst und dass du viele schöne Massagen kriegst, dass es wieder besser wird.
Absolut, muss deutlich besser werden und dann...
Zum Glück machst du Podcasts und nicht schreiben.
Ja, absolut. Ja, hin und wieder muss ich auch am Laptop schreiben, aber...
Es geht als Sprachsteuerung jetzt.
Sprachsteuerung ist alles gut, genau. Nee, ich freue mich.
Perfekt. Alles Gute, schöne Grüße nach München.
Super, schöne Grüße. Robert, danke. Ciao.
Ciao. So, ich sitze jetzt hier mit Julian Klotmann vom DLR, Zentrum für Robotik und Mechatronik. Du hast gerade referiert über das Thema Robotik im Einsatz bei OPs, bei Operationen, bei Untersuchungen. Erklär unseren Industrieroboter-Experten mal, wie sieht da der Markt aus in der Robotik? Wie weit ist Robotik schon State of the Art in dem Bereich?
Ich glaube, es wird gerade State of the Art. Also das heißt, insbesondere in der Orthopädie oder in der Wirbelsäulenchirurgie gibt es schon sehr lange etablierte Systeme. Da geht es darum, eben zum Beispiel Gelenkprothesen oder die Schnitte für Gelenkendoprothesen vorzubereiten, sodass eben dann Gelenkprothese auch passt. Oder eben das Schraubensetzen von Pedikelschrauben, die man in Wirbel eben reinbringt, um Wirbel zu fixieren, falls man chronische Bandscheibenprobleme hat. Auf der anderen Seite gibt es eben die Laparoskopie, da geht es um minimalinvasive Zugänge. Das heißt, heutzutage bekommt ja niemand mehr eine große Blinddarmnarbe, sondern man arbeitet endoskopisch auch hier und dringt dann eben lange, dünne Instrumente ein und arbeitet eben dann in der Form. Und da gab es dann eben jetzt die letzte Zeit lange einen Monopolisten, Intuitive Surgical mit Namen und dem Da Vinci-System, was auch ein sehr gutes und ausgereiftes System ist. Aber mittlerweile drängen eben auch viele Konkurrenten auf den Markt und so wird eben diesem Markt auch, sagen wir mal, ein sehr, sehr hohes Wachstum prognostiziert, wobei ich jetzt hier Zahlen gar nicht unbedingt nennen wollen würde.
Ist das ein europäisches Thema, ein USA-Thema, asiatisches Thema? Wo kommt da der Push?
Es ist international, würde ich sagen. Also es gibt schon auch eben viele Initiativen, die in Deutschland eben auch ihren Ursprung hatten. In den USA passiert viel und mittlerweile kommt der asiatische Markt aber auch eben ins Rollen. Und wir haben eben auch schon verschiedene Gespräche mit indischen Firmen, chinesischen Firmen oder eben auch japanischen, südkoreanischen Firmen eben geführt. Also da passiert eben eine ganze Menge. In Europa, würde ich sagen, ist es immer noch so ein bisschen konservativer. Eben auch, sagen wir mal, hier wird nicht einfach mit dem Image der Klinik dann geworben, sondern hier muss man auch wirklich eben, sagen wir mal, der Roboter überzeugen in Form von, besserem Patientenergebnis. Und das ist ja auch gut so, aber es kommt mehr und mehr.
Jetzt haben wir immer an diesem, ich bin ja Laie und bin jetzt das erste Mal hier, es wird immer gesagt, wir müssen aufpassen, dass es nicht automatisiert, auch nicht teilautomatisiert, das ist alles nur Manipulation, die wir im Prinzip machen. Ihr seid da total vorsichtig, oder?
Wir sind auf jeden Fall total vorsichtig. Also in den meisten, oder sagen wir mal im Fall, ich nehme mal drei Fälle. Im Fall der Wirbelsäule, da sind eigentlich die Roboter lediglich Bohrführungshalter. Den fährt man an eine Position, dann gibt es da eine Bohrhülse und dann nehme ich die Bohrmaschine aber selbst in die Hand und fahre dann eben den Bohrer durch die Bohrhülse, um das Loch zu bohren. Und in der Orthopädie ist es eben so, da werden diese Systeme, oder zumindest ein System wird hands-on genommen. Also das heißt, man kann das System bewegen, als wäre schwerelos, ähnlich wie ein Leichtbauroboter heute in der Industrierobotik. Und man hat dann eben sogenannte virtuelle Wände, die einen dann entlang eben der Schnittgeometrie führen. Das heißt, eigentlich hat der Chirurg eben schon immer eben, sagen wir mal, den Vorschub in der Hand und wird eben nur von dem System vor, sagen wir mal, geometrischen Fehlern bewahrt. Aber der Chirurg kennt das natürlich auch über Jochen, wenn er das eben wollte. Und in der Laparoskopie, also in der minimalinvasiven Chirurgie, von der ich anfangs sprach, mit dem Blinddarm und der Endoskopie, da ist es eben so, dass man eigentlich lediglich telemanipuliert. Also man hat einen verlängerten Arm des Chirurgen eben im Patienteninneren und jede Bewegung des Chirurgen wird auch direkt auf das robotische System übertragen. All das ist natürlich in der Forschung, denkt man natürlich auch schon über höhere Autonomie gerade nach, aber da sind natürlich noch einige Schritte zu gehen und über die habe ich ja auch vorher referiert.
Was sind das für Schritte? Was müsst ihr noch gehen?
Ja, also ich sag mal, es geht in erster Linie darum, wahrscheinlich die Perzeptionsfähigkeiten eines solchen Roboters noch zu verbessern. Das heißt, mehr Bildverarbeitung, vielleicht Bildverarbeitung mit auch künstlicher Intelligenz, auch neue Bildgebungsmethoden, Ultraschall, dann gibt es OCT, hypermultispektrale Bildanalyse, die man, glaube ich, sogar auch in der produktiven Industrie eben einsetzt. Und auf der anderen Seite sind es regelungstechnische Methoden, um wirklich sensitiv mit dem Gewebe zu interagieren. Das heißt eben, je nach Gewebeart, bin ich hart oder weich oder kann mich steif oder weich schalten. Und ich glaube, das sind eben so Punkte, die dann eben noch die Sicherheit erhöhen. Und auf der anderen Seite sind es natürlich eben regulatorische Dinge. Wir in der Forschung können uns vieles ausdenken. Am Ende muss es eben durch einen sehr, sehr strikten regulatorischen Prozess eben gehen. Und da sind eigentlich die Standards auch noch gar nicht so weit, dass sie eben etabliert sind und bei allen Industriepartnern eben angekommen sind.
Was sind das für Roboter? Baut ihr die selber beim DLR oder setzt ihr da auf Modifikationen von bestehenden Systemen oder baut ihr alles selber?
Also wir am DLR, Institut für Robotik und Mechatronik, sind ja Pioniere der Leichtbaurobotik. So haben wir zum Beispiel den Leichtbauroboter, den KUKA heute eben als LBR IVA zum Beispiel anbietet, eben bei uns im Hause entwickelt. Natürlich, KUKA hat jetzt eben sein eigenes Serienprodukt daraus entwickelt und da gibt's jetzt eben keine Verbindung außer des technologischen Gedankens mehr. Aber das heißt, wir sind in der Lage, Roboter zu bauen und das haben wir in der Chirurgierobotik getan und tun es auch weiterhin auch für industrielle Anwendungen. Und genau.
Du hast ja drei Use Cases for the Future sozusagen gezeigt. Kannst du uns die mal beschreiben?
Bei dem einen geht es auch wieder um die minimalinvasive Chirurgie bzw. Laparoskopie, also das Blinddarmbeispiel von vorher. Da geht es darum, heutzutage hat man eigentlich so diesen monolithischen Block, den Chirurgieroboter, und den platziert man in seinem OP und alles drumherum muss sich an diesen Roboter anpassen. Das, was wir mit eben, sagen wir mal, unserem neuen Systemansatz, dieser kollaborativen Laparoskopie erreichen wollen, ist eigentlich eher der Akkuschrauber der Laparoskopie. Das heißt, sobald ich den Roboter brauche für eine bestimmte Task, dann benutze ich ihn. Aber in Europa sind die Leute auch sehr, sehr gute konventionelle Laparoskopiker, sodass sie ihn vielleicht nicht immer brauchen, sondern nur in Teilschritten oder in besonderen Operationen. Und da wollen wir eben so einen Mittelweg finden von eben dieser konventionellen Chirurgie hin zur voll roboterassistierten Chirurgie, aber eben auch um, sagen wir mal, kleinere Kliniken, mittelständische Kliniken eben mit solchen Systemen auszustatten, die eben nicht diese komplexen Fälle haben und auch nicht die Fallzahlen dieser komplexen Fälle, erst recht nicht.
Das ist super spannend, weil das erinnert mich total an die Industrie. Also wir haben ja auch die Cobots im mittelständischen Unternehmen. Ich hole mir den, wenn ich den brauche für eine Aufgabe, habe ihn vielleicht auf dem AMA und fahre ihn dann woanders hin. Dann übernimmt er wieder eine andere Aufgabe und wenn ich ihn wieder brauche, hole ich ihn mir wieder.
Genau, im Grunde genommen genau so. Und ich meine, das ist natürlich jetzt, sagen wir mal, auch aus Produktsicht eben gar nicht so leicht, eben solche Systeme dann eben auch zu platzieren. Aber wenn man jetzt sagt, man hat ein modulares System für die Laparoskopie, da ist das durchaus denkbar. Ich meine, ich denke da ja als Forscher immer auch darüber nach, ich meine, wenn ich jetzt nur, wir benutzen in unserem Team, der Roboter heißt Miro, ist ein kleinerer, schlankerer Arm mit eben einem Bewegungsbereich, der perfekt für medizinische Aufgaben eben angepasst wurde. Und wenn man jetzt eben nur solche Roboter hätte, dann könnte man natürlich auch ganz verschiedene Anwendungen eben bedienen. Wirbelsäule, Orthopädie, Laparoskopie und ähnliches. Aber das ist halt ein Problem der Zulassung und Regulatorik, weil man eben für jede Anwendung eben dieses System wieder zulassen muss. Und das können auch die Medizintechnikunternehmen vielleicht gar nicht aufgrund dessen, dass sie immer nur eine Nische bedienen, auch mit ihren eigenen Technologien. Und darum wird das wahrscheinlich eben ein kühner Traum von mir bleiben. Aber nichtsdestotrotz, in der Laparoskopie ist es möglich.
Das Tolle ist ja, dass wir haben jetzt keine Automatisierung, keine Teilautomatisierung, aber ihr habt mehr Freiheitsgrad. Das ist der Vorteil für den Arzt, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, oder?
Ja, in der minimalinvasiven Chirurgie werden einem eigentlich zwei Freiheitsgrade an der, sagen wir mal, Patientenhülle gestohlen und die kriegt man auch nicht wieder, es sei denn, man bringt noch zwei weitere Freiheitsgrade im Patienteninneren unter und dann hat man eben wieder die vollen sechs Freiheitsgrade. In der konventionellen minimalinvasiven Chirurgie verliert man die und man hat mehr Erreichbarkeit, ja.
Lass uns den zweiten Use Case, den du gezeigt hast, Outlook sozusagen machen.
Okay, da geht es um die flexible Endoskopie. Also das kennt man eigentlich, es gibt so Bronchoskopien, es gibt Kolonoskopien, dann geht man eben durch den Darm. Woran wir arbeiten, ist die Ureterorhenoskopie, so heißt es eigentlich. Und da geht es um die flexible Endoskopie im Harntrakt. Das heißt, man geht über die Harnröhre, durch die Blase in die Niere und sucht da eben nach Nierensteinen, zertrümmert dann diese Nierensteine mit bestimmten Lasern und kann dann über Fangkörbchen eben die Nieren Kalksteinfragmente bergen. Und da haben wir ein System entwickelt, was im Grunde genommen einen Roboter als intelligentes Stativ verwendet, um zunächst mal eben so einen sogenannten Solo-Surgery-Ansatz zu ermöglichen, sodass der Chirurg nicht mehr im Team mit seinem Assistenzchirurgen, der normalerweise die Instrumente durch den Arbeitskanal bedient hat, ja operieren muss, sondern eben das alleine machen kann. Und der nächste Schritt wäre eben auch hier eine Antriebseinheit zu entwickeln. Die haben wir schon entwickelt, um den flexiblen Schaft zu aktuieren, um dann eben sehr präzise Steine abzutragen und sich vielleicht sogar das schwierige Bergen im Nachgang zu ersparen.
Wie testet ihr das? Ich meine, in der Industrie haben wir ganz viele synthetische Daten. Wir können ausprobieren, wir können mit Bauteilen rumexperimentieren. Ihr braucht dafür immer Menschen.
Also in erster Linie brauchen wir Kliniker, die uns eben als, sagen wir mal, Wissenschaftler und Ingenieure eben sagen, okay, das ist tatsächlich unser Need. Und auf der anderen Seite braucht man natürlich, also damit, womit wir arbeiten mit sehr realistischen Phantomen, das sind Silikonmodelle und ähnliches in der Forschung. Und wenn man dann eben einen Schritt weiter geht, dann holt man sich eben im Grunde genommen auch tierisches Material vom Metzger. Und wenn man dann eben noch einen Schritt weiter geht, dann gibt es natürlich eben die Möglichkeit, auch mit klinischen Partnern in ja Kadaverstudien oder ähnliches eben reinzugehen. Aber da sind wir oftmals, schaffen wir es eben, unsere Technologie früher an den Industriepartner eben zu bringen, als dass wir da überhaupt noch hingehen müssten.
Mach nochmal den dritten Use Case auf.
Da geht es eigentlich um roboterassistierten Ultraschall. Also ich meine, das gibt es schon in anderen Bereichen auch, aber wir möchten ganz gern das in der Neuroonkologie einsetzen. Also da geht es eben um ja, Gehirntumore. Und das ist eine neue Art der Bildgebung, um dem Operateur eben zu zeigen, okay, wo sind jetzt eben die Tumorgrenzen, um dann eben nicht zu viel oder kein heiles Gewebe eben zu entfernen, weil das natürlich dem Patienten schadet, aber auch nicht zu wenig, denn dann bekommt man Rezidiv oder der Tumor wuchert wieder. Und da geht es dann darum, diesen Ultraschall eben möglichst reproduzierbar auf der Gehirnoberfläche eben zu bewegen. Und da haben wir einen ganz neuen, ja, heißt kartesischer Impedanzregler, kennt man von diesen Leichtbaurobotern, entwickelt, der eben auf dieser Oberfläche lebt, die als Mesh repräsentiert ist. Und so kann man eben eine gezielte Interaktionsdynamik eben in Ultraschallrichtung definieren, während man eben ansonsten sich nur um die X- und Y-Richtung eben Gedanken machen muss und die Orientierung wird automatisch gehalten.
Und diese drei Use Cases, die du angesprochen hast, in welchem Stadium sind die?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Also wir sind eben bei der flexiblen Endoskopie, würde ich sagen, sind wir eigentlich, was die Solo-Surgery angeht, schon in der Lage, jetzt mit einem Industriepartner zu kooperieren und diese Technologie zu transferieren. Was die Teleoperation in diesem Kontext angeht, wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Auf der anderen Seite, in der Laparoskopie, da muss man schon sagen, das ist eben das Konzept noch sehr jung und man muss noch schon mit klinischen Partnern, und das tun wir aber auch in all diesen Anwendungen, mit klinischen Partnern arbeiten, noch evaluieren, welche Zieloperationen wollen wir erstmal adressieren und wo wollen wir zeigen, dass eben das neue Systemkonzept eben ja gewinnbringend ist. Und auch in der, sagen wir mal, Neuroonkologie und dem Ultraschall, da sagen wir mal, das ist ein ganz junges Feld, dass man das überhaupt mit Ultraschall macht, diese Bildgebung. Wir haben halt eben erkannt, das ist eine Schwierigkeit auch für den Neuroradiologen oder den Neurochirurg selbst und können da eben vielleicht technisch Abhilfe schaffen, sodass sich eben diese Operationsmethode eben auch oder Bildgebungsmethode in diesem Kontext besser durchsetzt. Also es ist noch alles sehr jung, würde ich sagen.
Was mir aufgefallen ist bei der Konferenz, es wurde auch immer gesprochen, wir müssen die Klinik, das Personal auf den Prozess, wir müssen einen Prozess etablieren, um diese Technologie einzusetzen. Wir müssen die Schulen vielmehr, das Thema ist im Medizinstudium nicht existent im Moment. Was braucht es in den Kliniken, Stichwort Prozess, aber was braucht es auch in der Aus- und Weiterbildung?
Also ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, was wir auch immer mal wieder eben, also ich halte auch eine Vorlesung zusammen mit Kollegen an der TUM über die Einführung in die Chirurgierobotik. Das, was man eigentlich bräuchte, wäre eben auch diese Einführung.
Wahlpflicht oder?
Nee, ist Wahlpflicht. Also Wahl. Und wir halten das für Ingenieure und Informatiker. Und das bräuchte man eigentlich auch für Kliniker, so dass man einfach eben schon im Studium eben so ein gegenseitiges Verständnis für die jeweiligen, sagen wir mal, Fachgebiete eben bekommt und dann eben auch von vornherein eben einfach zusammenarbeitet, dass einfach ein Verständnis eben dafür da ist, okay, Technologie entwickelt sich eben nicht von jetzt auf gleich, aber eben Chirurgie hatte eben auch so seine Finessen und dass man da eben viel früher schon zusammenrückt, um dann eben diese Prozesse auch gemeinsam zu gestalten. Und das ist auch etwas, was man auch heutzutage noch etablieren kann, aber das eben natürlich mit Leuten, die sich auch wirklich eben mit dem Fach Robotik in der Chirurgie eben beschäftigen wollen und auch da schon Experten sind.
Jetzt Ich wollte nochmal das Prozessthema, weil wenn du diesen Da Vinci hast, der hängt unter der Decke, Rieseninstallation, super aufwendig, geht es davon weg, weil du gesagt hast, wir müssen viel mehr in, kann ich es modular entwickeln, an den Patienten bringen, müssen wir ganz viel einfacher denken?
Also einfacher ist das sicherlich auch nicht, aber modular ist auf jeden Fall etwas, was jetzt gerade kommt. Also es gibt auch schon kommerzielle Systeme, die eben modular aufgebaut sind. Allerdings kann man sie noch nicht so modular nutzen, wie sie eigentlich genutzt werden könnten. Und ich glaube, das ist eben so ein Problem. Und ich glaube, dass man noch schlankere Arme braucht, sagen wir mal, die weniger ausladend sind. Auch, sagen wir mal, man muss ja diese langen, dünnen Instrumente auch in den Patienten reinkriegen. Das heißt, es gibt eine halbwegs lange Linearachse, die dann natürlich auch zu Kollisionen mit dem OP-Personal führen können. Und da muss man eigentlich eben auch Herr der Lage werden und das noch ein bisschen verschlanken. Und eben die Roboter auch wirklich ganz leicht von einem OP in den anderen kriegen und an die, so sagen wir mal, OP-Tischreling bringen, um dann eben sehr schnell eben auch so einen Wechsel eben zu vollziehen.
Bist du vom DLR, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ihr kennt euch aus mit Latenzen und mit Übertragungen von Daten und Signalen. Sag mal, wird es irgendwann realistisch sein, Operationen in Europa durchzuführen und der Arzt sitzt in Nordamerika?
Ja, also tatsächlich war das sogar schon mal der Fall. Also 2001 war die erste transatlantische Gallenblasenoperation. Von New York nach Straßburg wurde operiert. Und ja, also sagen wir mal damals mit eben dem System von Computer Motion, Zeus hieß das. Und das ging damals so, dass schon, das war halt natürlich keine bilaterale, also ohne Force-Feedback Telemanipulation. Aber sowas ist sicherlich heute denkbar. Die Frage ist es nur, wo kann es wirklich sinnvoll eingesetzt werden? Und ökonomisch sinnvoll. Und ich meine, was man sich natürlich vorstellen kann, ist eben so dieses Mentoring-Konzept, dass ich mal einen Experte aus New York zum Beispiel remote auf meinen Roboter draufschaltet, aber ich bin eben direkt eben neben dem Patienten und kann theoretisch auch eben eingreifen, sodass er mir bestimmte Schritte eben zeigt. Das ist, glaube ich, super oder das ist sehr denkbar, dass sowas eben hilfreich sein kann. Und ansonsten geht es vielleicht eher darum, dass man eben mal die Fläche, also sagen wir mal den Landbereich versorgt mit, sagen wir mal, Standardverfahren, wie zum Beispiel das Setzen von Stents oder mal so eine Ultraschalluntersuchung eben telemanipuliert zu machen, einfach weil der Facharzt in der Stadt 100 Kilometer entfernt sitzt und der Hausarzt aber diesen Prozess auch, sagen wir mal, beobachten kann und unterstützen kann, wenn doch dann eben irgendwie etwas nicht ganz hundertprozentig läuft.
Du hast am Ende noch einen AI-Use-Case vorgestellt. Magst du uns den noch erzählen?
Mhm. Naja, ich meine, die Idee ist eigentlich, dass man eben, ja, eigentlich alle Daten, die vorhanden sind in einer Operation, sammelt und mit diesen Daten versucht, ein großes Operationsmodell zu bauen und sich dann auch später, sagen wir mal, zu erkennen, automatisch und online, in welcher Phase der Operation befinde ich mich denn jetzt eigentlich gerade und welche Phase ist das denn eigentlich? Und dann natürlich die Daten auch zu annotieren, damit man die später besser analysieren kann. Und ein anderer Aspekt, der gerade robotisch interessant ist, ist so diese kontextbewusste Unterstützung. Das heißt, das robotische System weiß jetzt, ich möchte jetzt gerade Gewebe weghalten, also limitiere ich die Kraft in eine bestimmte Richtung, die das robotische System in diese Richtung aufwenden kann, weil ich weiß, dass das Gewebe eben reißen kann. Und also diese kontextbewusste Unterstützung kann man dann natürlich machen.
Und du schaffst eine stärkere Individualisierung nochmal der Operation.
Das ist auch so. Also sagen wir mal, wenn der Chirurg XY eben einen bestimmten Prozess hat, dann muss ich natürlich mein Modell leicht anpassen und über die Zeit hinweg soll natürlich auch das System die Präferenzen des Chirurgen kennenlernen und der Chirurg die Funktionalität des Systems. Und das ist so eben, sagen wir mal, eine individuelle Konfiguration, wie man den Sitz im Auto verstellt, von diesem robotischen System eben geben kann. Und das ist etwas, was sicherlich noch in etwas ferner liegender Zukunft ist, aber daran arbeitet die Forschung.
Vielen Dank, Julian.
Ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte hier bei deinem Podcast.
Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber.